Feinschmeckertouren, Folge 157.
Feinschmeckertouren.
Der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack von Bettina Fischer
und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen.
Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren.
Ja, hallo, schön, dass du wieder bei uns bist. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast im Interview. Wir stellen dir einen Fleischsommelier vor. Hole on Flame, Dominik Hohl von der Metzgerei Hohl im schönen Faltrach in der Nähe von Heilbronn ist heute bei uns da. Hallo Dominik.
Grüße euch, hallo.
Hallo. Hallo. Schön, dass es klappt heute. Und es geht heute ums Thema Fleisch, es geht heute ums Thema Grillen, weil da ist Dominik ein Shootingstar der Szene, der Grillszene. Und deshalb sind wir total happy, dass das geklappt hat. Du bist seit, ja, dem du denken kannst, in der Metzgerei deiner Eltern dabei, als die 1985 den Laden aufgemacht haben mit einer Angestellten, die zwei zusammen. Ja, da warst du gerade 3 Jahre, das wissen wir von deiner einen Spezialbratwurst, die heißt nämlich 1982, zu der kommen wir noch. Du bist ja quasi in der Waschküche ausgewachsen.
Sozusagen in der Kinderwiege auf dem Kessel gestanden.
Genau. Und ja, hast du jemals dran gedacht als Kind oder Jugendlicher, ich werde mal vielleicht Polizist oder Feuerwehrmann oder Rockstar oder sowas, oder war klar immer, ich werde Metzger?
Ja, also für mich war schon immer von vornherein klar, dass ich in die Fußstapfen meiner Eltern oder meinem Vaters trete. Und mir gefällt es einfach, das Metzgerhandwerk aus Fleisch etwas herzustellen, wo du dem Kunde dann weitergibst und einfach sagen, hey, der macht gutes Handwerk. Also das hat mich schon immer fasziniert und deshalb bin ich eigentlich nie irgendwie drauf gekommen, was anderes zu machen.
Okay, genau. Das merkt man auch, du bist ja echt mit Leib und Seele dabei.
Ja, doch.
Und vor allem schmeckt man es auch. Also das heißt, du hast dann klassisch auch eine Lehre gemacht?
Ich habe Ausbildung gemacht, genau, in einer Metzgerei und ganz normal die 3 Jahre zum Geselle. Und dann habe ich aber verschiedene Betriebe angeschaut. Also ich wollte nicht nur da bleiben, wo ich gelernt habe und auch nicht gleich nach Hause, sondern ich habe dann wirklich 4 verschiedene Betriebe angeschaut, weil ich eigentlich einfach mal von einem Großschlachtbetrieb bis zu der ganz kleinen Metzgerei in Bayern, wo ein Restaurant dazu gehört. Und dann bin ich dann auf die Meisterschule und nach der Meisterschule bin ich dann in der elterlichen Betrieb. Genau, und dann danach habe ich mein Fleischsommelier dran gehängt.
Ja. Ja, wahrscheinlich hast du dann von dort deine kreativen Ideen, wenn du so ein bisschen umeinander gekommen bist als Metzger.
Das war mir wichtig, genau. Das war mir wichtig, weil ich denke, jeder Betrieb macht ein eigenes Programm und eigene Handwerkskunst oder Wurstsorte oder Fleischspezialitäten. Und das war mir wichtig, einfach mehr zu sehen, wie nur in der Lehre, wo ich war, oder gleich dann nach Hause, sondern noch ein bisschen was mitzunehmen.
Genau. Also ich kenne ja aus der Oberpfalz zum Beispiel die Ringsburger, so eine spezielle Wurst, und dann natürlich aus Bayern die Weißwurst. Was ist dann jetzt hier bei dir in deinem Geschäft so die Spezialwurst aus der Region? Gibt's die?
Also ich finde, unser Metzger oder Metzgerei Hohl, hat mein Vater vorgemacht, ist eine große Auswahl an Wurstsorten. Also ich glaube, wir sind bekannt dafür, auch unsere lange Theke hier in Obersummer-Faltrach ist bekannt dafür, an der großen Auswahl von Wurstsorten, sei es nicht nur ein Bierschinken, Leoner oder Schinkenwurst, sondern wir bieten halt einfach mal Eierleoner, Filetleoner. Und ja, meine persönliche Wurst, was im Laden ist, ist natürlich mein 1982er, wurde ja schon angesprochen. Ja, da kam eine Idee raus, wie packe ich Steak in der Wurst. Das heißt, was meint er jetzt mit dem Steak in der Wurst? Sondern ich habe versucht, was zu kreieren, dass wirklich, da sind 90% Rindfleisch drin, 10% Schweinefleisch, und ich wollte immer mal eine Wurst machen, wo man Medium grillen kann. Und dann sind rote blanchierte Zwiebeln drin, weil es geschmacklich einfach gut ist, und ich bin großer Fan von Ingwer. Ingwer ist gesund und packt gut Ingwer rein und die Schärfe macht es halt. Und ja, wenn man dann, ich sage immer zu meinen Kunden, die wo die 1982er mitnehmen, sage, bitte Medium grillen. Ist mir ganz wichtig, weil sonst schmeckt sie nicht. Und was, eine Wurst, Medium Grill und so, das kann man dann so, probieren sie mal. Und jede, die wo es mitgenommen haben, kommen immer wieder und sagen, 1982er, das ist eine gute Wurst.
Absolut, ja. Also wir können das bestätigen, weil die ist vom Grill richtig schön saftig, wenn sie Medium ist. Und das macht Spaß, einfach mal eine andere Wurst auf dem Grill zu haben.
Also ich habe die auch schon aus der Pfanne gemacht und eben auch genau darauf geachtet. Und das ist wirklich total geil, ich sag's mal so, ja, weil du hast diese Wurst, wenn du sie anschneidest, wirklich schön rosa so, Und geschmacklich ist die Bombe. Also deshalb liegt da vielleicht auch so ein bisschen, du bist ja auch Fleischsommelier.
Ja.
Du hast ja eine Ausbildung gemacht. Da würde mich natürlich oder uns interessieren, einmal, was ist das genau? Und zum Zweiten, hast du genau damit vielleicht auch den Vorteil für deine Kunden, weil du eben beides bist. Wir haben mal von einem Biersommelier den Satz gelernt, der Brauer ist sozusagen der Maler, der das Bier macht, und der Biersommelier, in dem Fall war es ein Biersommelier natürlich, das ist sozusagen der Galerist, der den Leuten erklärt, oder diese Bilder, die da, also in dem Fall das Bier, erklärt. So. Du bist beides, du kannst beides.
Ja.
Und ich stecke da so ein bisschen in das Geheimnis.
Also ich schließe mir jetzt mal den Biersommelier an, also wie er vollkommen recht hat, mit diesem das Gemälde zu präsentieren oder das zu erklären, so ist es wie auch ein Weinsommelier. Wenn er Weine vorstellt, der geht halt einfach ins Detail. Und so haben wir es auf der Sommelierschule auch. Nicht bloß, wenn ihr zu mir ins Einkaufen kommt, ich hätte gerne Rindfleisch, was könnte es mir empfehlen, sondern einfach dem Kunde das auch genau zu erklären. Und das war es nicht dabei, sondern wie macht man es, die Zubereitung, wo kommt es her? Und das ist so das Fleischsommelier, der Genussbotschafter des Fleisches, so kann man sagen. Und das haben wir auf der Sommelierschule gelernt. Die geht 2 Wochen, die wird in Augsburg gemacht. Und ganz arg stolz war ich auf meinen Lehrer wie Lucky Maurer, ganz bekannt aus TV und guter Freund wurde. Der zeigt halt, was aus Fleisch man alles auch machen kann. Was es noch weitergeht, wie nur, hier hast du Pfund Zietfleisch oder etc. pp. In Rostbraten. Und dass es einfach auch noch weitergeht, wie verschiedene Reifetechniken und das dem Kunde dann auch erklären. Und nicht einfach, hier hast du Bolle Fleisch und...
Und lass das schmecken.
Ja, und lass das schmecken, sondern ja, einfach dem Kunde ins Gespräch mit einzubinden. Und ey, aus dem Fleisch kann man das machen, aus dem Fleisch könnte man das machen. Oder da noch einmal ein bisschen, oder man könnte mal einen Flanksteak nehmen, uns auch rollen und was, gefülltes Flanksteak. Einfach solche Sachen am Kunde zu erklären. Und dann halt auch das Wissen als Fleischsommelier zu beschäftigen, wie jetzt beim guten Wein, welche Hanglage, wie alt ist er, wie lange gereift. Und so das Ganze auch beim Fleisch. Wo kommt das Tier her? Welche Fütterung? Wo steht's auf der Weide, im Stall? Wie wird's geschlachtet? Und das will ja der Kunde wissen. Und das ist, wie man, wenn auf einer Weinflasche drauf schaut, wo abgefüllt, wie alt ist er, das kriegt man ja alles mit. Und wenn man heutzutage in Metzgerei geht, liegt ein Bolle Fleisch drauf und sagt, was ist denn das eigentlich? Und die Verkäuferin steht in der Fleisch. Kann man gut
sehen,
ne? Aber die Geschichte dazu zu erzählen, das können die wenigsten. Und das haben wir auf der Fleischsommelier-Schule gelernt, einfach das Fleisch perfekt zu verkaufen.
Ja, das ist super. Also, weil häufig ist es ja so, dass man gerade auch zur Metzgerei geht und sagt, ach, heute nehme ich mir mal was Neues mit. Ich probiere mal was Neues aus. Und dann stehst du vor der Theke, siehst die Wurst, die du immer siehst, siehst vielleicht auch noch eine andere oder auch ein Fleisch. Und am Ende hast du in der Einkaufstüte dann doch wieder das, was du immer gehabt hast. Also von daher, das können wir bestätigen, das, was du gerade gesagt hast. Das ist bei euch so beim Einkaufen. Das ist ein sehr schönes Einkaufserlebnis, weil wir da quasi ja, ständig was Neues kennenlernen und auch auf neue Ideen von dir gebracht werden. Das schätzen wir sehr, weil es das auch noch wenig gibt und weil wir auch sehr experimentierfreudig sind. Und so sind, glaube ich, auch viele von unseren Hörerinnen und Hörern. Und wenn du sagst jetzt also Sommelier und ich erkläre den Leuten, wie kann ich mit dem Fleisch umgehen in der Küche, dann habe ich jetzt mal eine spezielle Frage. Rostbraten. Ich esse gerne Rostbraten, aber häufig habe ich das Problem, vor allem in Wirtschaften, dass ich dann einen Rostbraten auf meinem Teller habe, wo ich mit meinen Zähnen nicht klarkomme, sagen wir es mal so.
Okay.
Manchmal auch schon, wenn ich beim Metzger was gekauft habe. Mache mir was falsch beim Kochen oder liegt es am Fleisch? Oder?
Ich denke, es ist schon, da fangen wir zwischen an. Wer steht hinter der Theke? Wie erklärt man den Rostbraten? Also erstens mal erkennt man gute Rostbraten, dass er gut abgelagert ist. Und das ist ja die erste Frage, wenn ich in den Laden reinkomme, ich kann Rostbraten. Und dann kommt man mit nett abgelagerten oder sieht man frisches Fleisch in der Theke. Das kann kein guter Rostbraten werden, sondern es muss der Verkäufer oder Verkäuferin auf der Seite ein wunderschöner abgelagerter Rostbraten. Und wenn das so ist, fragt man dann natürlich, wie jetzt der Fleischsommelier sagt dann, von dem Tier, die Fütterung, auf das kommt es dann halt alles an, dass der Rostbraten auch passt. Dann auch natürlich aufs Kochen zu Hause, ist klar, aber wenn man, ich sag mal so, nichts Gutes kauft, kann man auch nichts Gutes draus kochen.
Das ist absolut richtig. Darum verstehe ich als manchmal auch die Leute nicht, die wo dann sagen, naja, den Wein, den würde ich jetzt nicht trinken, aber für einen Kuchen reicht das. Ja. Also wir lehren auch ein Barolo in der Soße, weil ich möchte auch, dass die Soße gut
so schmeckt. So genau.
Das ist ein schlechter Wein.
Das wird nachher Sesle, dann heißt es.
Genau, Sesle.
Genau.
Ja, okay. Ja. Und also was machen wir dann daheim in der Pfanne? Vielleicht falsch, dass er ein bisschen zäh für mich ist?
Also ich finde, Fleisch wird einfach langsam gekocht werden oder gegart werden, und gerade beim Rostbraten, der braucht Zeit, dass er weich ist und nicht auf schnell.
Okay.
Und das ist der meiste Fehler, dass ein scharf anbraten,
ja,
so wie man es kennt, und auch einfach sich dabei nicht keine Zeit lässt, und somit wird der Rostbraten schnell zäh,
okay,
und nicht weich, wie man haben will. Ne?
Dann werden wir den nächsten auf jeden Fall, dem werden wir mehr Zeit geben und eine gute Flasche Rotwein dabei
machen. Ja, wenn wir das Fleisch hier mitnehmen, dann stimmt schon mal die Grundvoraussetzung.
Absolut.
Ne? Und wenn ich ein gutes Fleisch habe, kann ich auch gut damit umgehen. Das ist ja klar, logisch. Ne?
Ja.
Nochmal zurück vielleicht auch zu eurer Wursttheke, also die ja in der Tat sehr experimentierfreudig, sehr vielfältig ist, von scharf bis mild, bis querbeet, bis, also der eine, wie heißen die, die Rollbratewurst zum Beispiel, also wirklich
Zigeunerbauchrolle und Spießbraten,
genau, oder
und
so, den Schinken, genau, mit dem Spargel, den du letztens hattest, also wirklich richtig ausgefallene Sachen, super schmackhaft. Wenn man, ich sag mal, so die ganz normalen Klassiker nimmt bei euch, also eine rote Wurst, ein Fleischkäse, irgendwas, die schmecken auch hervorragend gut. Die sind auch besonders. Also das kann für euch ja nicht einfach nur so ein langweiliges Brot- und Buttergeschäft sein nebenher, sondern ihr macht ja damit auch was Besonderes, oder?
Der Mensch ist ja so, wenn er was kennt und es ist gut für ihn, dann behält er das auch bei. Ne? Aber ihr habt mich an der ersten Frage gefragt gestellt, ob du schon immer Metzger werden wolltest. Und das ist ja das, warum der Metzger so interessant ist. Du kannst Rad nicht neu erfinden. Weil das Metzgerhandwerk war schon immer so und Wurst wird so hergemacht, aber man kann es halt auch anders machen. Und das ist das, was mich fasziniert. Natürlich brauchst du eine Knackwurst oder einen Fleischkäse in der Theke, weil der Kunde einfach, jawohl, Fleischkäse hat schon immer geschmeckt, schmeckt mir, habe ich als Glas Kind gekriegt, behalte bei. Ich möchte halt gern, man kann noch mehr draus machen, wie mal ein Chili-Fleischkäse oder Pizza-Fleischkäse mit Einlage und so, einfach mal was anderes. Und das sind zu mir bekannt, mein Vater schon vorgelegt, mache ich auch weiter, aber die Vielfalt. Man kann mehr draus machen wie nur ein feiner Fleischkäse oder ganz normale Leoner, sondern auch mal Eier rein oder was immer, Bärlauch, einfach was gerade so Zeit ist. Ich finde nicht Wurst, Buttergeschäft, sondern das gehört dazu. Metzger leben auch vom Wurst machen und nicht bloß vom Fleischverkauf. Und da kann man sich dann schon großartig ausleben. Und das gehört auch dazu. Wer das nicht macht, ist auch verstehen bleiben. So würde ich es jetzt sagen.
Ihr habt ja da auch hinter eurer Theke eine ziemlich große Auswahl an diesen getrockneten Würsten. Also in, ja, was ist das? Braun, Rot und Schwarz. Was hängt da? Was ist da Besonderes dabei?
Also was wir haben, sind ja natürlich die ganz normale Pfefferbeißer. Da kommen halt auch immer andere Ideen, wie zum Beispiel mein Vater hat den Trollinger Zipfel geredet. Die Idee mit,
okay,
Wurst und dann, was passt dazu? Der Wein mit rein und so, der sogenannte Trollinger Zipfel. Da wir ja Weinregionen sind, bietet sich's an, und so mein Vater bekannt wurde mit dem Trollinger Zipfel, das ist auch mal was anderes. Oder wie man jetzt aussieht an der Theke, gerade Wildzeit, wir sind beide Jäger, mein Vater und ich, machen halt dann auch viel aus Wild, weil Wild auch ein geniales Fleisch ist, direkt vom Jäger aus dem Wald, und machst du auch Pfefferbeißer oder Wildbratwurst draus. Ja, das ist so die Vielfalt, ne, was wir
haben. Ist schön, das ist wirklich schön, ja.
Ja, da gibt's schon richtig besondere Sachen, und du bist auch ein Anhänger der sogenannten Nose-to-Tail-Philosophie. Was ist denn das genauer? Sagst du mal aus deiner Sicht für unseren Hörer, was ist da auch der Vorteil für deine Kunden und wie setzt du das Ganze um?
Also ich finde Nose-to-Tail, so wie es ja sagt, von der Nase bis zum Schwanz, das Tier hat gelebt, hat gefressen und stirbt eigentlich für uns, und ich finde, es sollte an dem Tier auch keinen Abfall geben, sondern es soll alles verwertet werden, was es eigentlich hergibt. Wie angefangen, ob Kocher oder Griller, man kann alles benutzen. Also ich bin zum Beispiel großer Fan von einer gesmokten Rinderzunge. Oder wenn man mal Schweinemaske kennt, man kennt ja Schweinemaske immer nur abkocht, als Kesselfleisch, sondern nee, und ich packe auch mal gern einen Rüssel auf den Grill und smoke, und ist auch sehr oder sehr schmackhaft, oder eine schwarze Wurst einfach mal auf den Grill zu legen und mit Meerrettich und einfach so, wie das Blut dann langsam warm wird und wieder auf dem Grill, und ist ein kleiner Appetizer, so als Vorspeise, warme Blutwurst mit Krähen oben drauf, sehr lecker, und oder ein sous vide gegrillter Ochsenschwanz und das nachher gegrillt, also gibt tolle Sachen und ich finde, das Tier hat gelebt dafür und das sollten wir alles mal verwenden dafür und nichts wegschmeißen, sei es ein aufgesägter Knochen und den Knochen das Mark auskratzen, dass man auch richtige Markglösler machen kann. So, das finde ich wichtig. Das ist so das From Noise to Tail, ein gegrilltes Herz, wer macht denn sowas, ne?
Ich weiß nicht, du wahrscheinlich, dann kenne ich aber auch niemanden.
Und ich finde, das gehört halt nicht einfach nur als Kesselfleisch, sondern auch mal auf die Idee kommen, was könnte man auf der Grill legen oder was in den Kochtopf. Ne? Und es darf halt auch keinen Abfall geben, weil das Tier ist für uns gestorben und ja, das wir wollen es essen.
Das finde ich schon
und dann sollte man auch alles, genau, das ist schon das Noise to Tail denken. Ne?
Ja. Also wir kennen das aus Island, da werden Schafsköpfe gebraten, gegrillt, serviert. Das ist da eine Spezialität, wir selber haben uns da nicht rangetraut und wir hatten einfach auch gar keine Zeit mehr. Aber weil du jetzt gerade gesagt hast, ich lege mir dann mal so einen Schweinerüssel auf die Grill. Das hatte ich jetzt so, also habe ich so ein Bild vor mir. Ich sehe den Grill und die Schweinenase, die mich da anguckt. Und also von einem lebendigen Schwein, weiß ich ja, ist die Nase immer so leicht schwartig,
genau.
Und wie ist das dann? Wie schmeckt kann ich das warm essen?
Ja, sie wird warm und dann das gleiche leichte Raucharoma vom Grill. Und das schön serviert mit Meerrettich und einem guten Rotwein dazu. Also das ist ein gutes Geschmäckle, was
und,
man
und
hat.
Und das ist nicht zäh?
Nee, das kaut man dann schön, wird schön butterweich.
Interessant.
Durch das, dass es ja schwarte ist. Ne?
Ja, okay.
Und wird es ja weich.
Ja.
Echt ein gutes Bissaroma und hat mal gut geschmeckt, der Salz und Pfeffer drüber. Ja.
Gut, jetzt bist du natürlich Metzger, das heißt, du kommst an die Schweinenase. Was ich mit mir als Kunde kann, bitte schreiben.
Vorbesteller, natürlich.
Das geht?
Natürlich.
Ah,
geht alles.
Also, ich finde das ja wirklich beeindruckend, diese Philosophie, weil also sie ja auch ethisch und moralisch wirklich völlig absolut in Ordnung ist, weil ich sag mal, naja, der Durchschnittskunde oft ist ja auch viel dahin gezogen worden und hat sich hinziehen lassen nach dem Motto, ja, es gibt halt Filet und es gibt halt irgendwelche anderen ein paar Stücke und das war's. Und der Rest wird halt nicht, normal schon lange nicht mehr verwandt. Und deshalb, klar, ist das erstmal etwas ungewöhnlich, es ist nicht nur vom Anblick oder so, aber ich habe auch tatsächlich mal von das ist doch einer von diesen Sterneköchen aus Stuttgart, der auch viel gereist ist und Kulinarik überall probiert hat, der hat da in seinem einen Buch auch gesagt, auch in Bezug auf Island, so, dass eigentlich von jedem Tier so Kopffleisch mit am besten ist. Ja. Und ja, also das ist halt interessant, man muss sich wahrscheinlich dran gewöhnen.
Aber natürlich, es muss man ans Essen, wenn man jetzt dran denkt, ich muss ja Herz essen. So dieses im Kopf denke, ich esse jetzt Herz, aber wenn man es mal probiert hat und es richtig zubereitet ist und dann wird man da schon Geschmäckle drauf bringen. Ne? Also man muss es halt natürlich mögen, ganz klar. Ne? Nicht jeder.
Ja, aber wenn jemand auf einer Reihe steht, dann schmeckt auch Herz. Also ich esse das ganz gern, muss ich sagen.
Ja. Also klar, es muss schmecken und wenn du es dann probiert hast und das kommt auch so. Also das kann ich mir durchaus vorstellen. Man muss es halt dann mal machen, aber mir ist irgendwann habe ich, Martina, hast du glaube ich noch irgendwo Lunge oder saure Niere oder sowas gegessen und ich habe es dann einfach mal probiert, weil ich es gar nicht so richtig wusste.
Saure Niere.
Oder in Österreich das Beuschel oder auch in Regensburg das Beuschel mit dem Semmelknödel. Das finde ich total lecker. Ja. Apropos Fleisch, habe noch eine Frage. Das finde ich jetzt klasse, dass ich mal so einen richtig coolen Metzger da Hanna am Mikro sitzen habe. In der Toskana. In Umbrien, in Marken. Da gibt es das Chianina-Fleisch. Das wird hoch gelobt und ist auch echt teuer. Aus dem Piemont kommt Fasona. Aus Japan das Kobe. Was kommt von hier?
Ich finde, gerade die Rasse, was du jetzt machst, sind ja Rassen, bekannte Rassen aus dem Ausland. Es ist, finde ich, ein Hype. Weil wir sind Deutsche. Wir Deutsche hängen genauso tolles Rind auf unsere Weiden stehen. Natürlich, es gibt wie Deutsche, die auch Wagyu selber züchten, aber Kobe halt hier züchten. Es muss nicht aus China kommen, aus Japan, sondern man kann es hier natürlich auch groß werden lassen. Und ich finde, wie man sagt als Schwab, bleibt da, wo der Rettich wächst. Warum soll ich mir Fleisch aus dem Ausland kommen lassen? Oder es ist ja meistens ETK, weil es aus dem Ausland kommt, also tiefkühl. Ich will doch frisches Fleisch und gehe zum Metzger meines Vertrauens, der, wo es mit dem Bauer zusammenarbeitet und dass ich auch weiß, wo das Fleisch herkommt. Ich weiß ja nicht, wie ist denn das Kobe im Japan gestanden. Was kriegt es zum Füttern? Weil ich habe ja gar keinen Kontakt mit den Bauern. Und dann kommt ihr als Kunde, ja Dominik, sag mal, du verkaufst ja Wagyu-Fleisch. Was hat denn das zum Essen? Ich habe, kann ich euch eigentlich, natürlich ist es geschmacklich super, aber was, wie das gelebt hat oder etc., kann ich euch nicht sagen. Und das will ich nicht. Sondern ich will regional bleiben. Wo kommt mein Fleisch her? Hier, ländlicher Raum. Da stehe ich dahinter und ich habe einen Kontakt zum Bauern, wenn sie mir sagen, hey, oder zu meinem Händler, wo ich mein Fleisch auch beziehe. Ich habe hier 14 Jahre alte Kuh, Schlachter, willst was? Und ja, von welchem Bauer? Und dann weiß ich, wie es gestanden ist, was für Futter. Und das ist mir wichtig. Und das kriegt dann nachher auch der Kunde zu hören. Und der ist dann, geht auch dann auch gut heim mit einem guten Gewissen. Ja, ich habe Fleisch von hier aus Deutschland und habe was Tolles auf dem Teller, habe Qualität auf dem Teller. Und es muss nicht aus dem Ausland kommen.
Jetzt habe ich gerade aufgeschnappt, ich habe eine 14 Jahre alte Kuh geschlachtet. Ist das dann eine alte Kuh mit einem zähen Fleisch oder was kann man da vorstellen?
Da kommt dann das Thema mit dem Dry-Age in der Raum. 14 Jahre alte Kuh ist natürlich da, die hat schon ein bisschen was gearbeitet in ihrem Leben. Junge Bulle, ein Jungbulle, wenn ich das sehe, wenn die Supermärkte Jungbulle verkaufen wollen und Dry-Age super abgelagert und dann denke ich, mager, kein Fett drin. Das kann gar nicht funktionieren, das macht in der Pfanne, biegt sich das Fleisch nach oben und ja, verliert Wasser ohne Ende. Kann nicht funktionieren. Ich finde, Rindfleisch, gerade ich bin ein großer Fan von der Ferse und natürlich auch von der Kuh. Die steht, die hat was gearbeitet, sind anstatt ein Jungbulle 12 Monate, sind sie 24 Monate alt, also 2 Jahre. Die fressen auch und dann kommt das Fett, nicht wie bei einem Jungbulle außen drauf, sondern innen rein und das wollen wir ja für den Geschmack. Rindfleisch, also, Fett ist ja wichtig. Und geschmacklich, natürlich Geschmacksträger. Deshalb, die 14 Jahre alte Kuh stand, hat was gearbeitet. Ne? Die hat aus gut Muskelfleisch, Fett aufgebaut, Fett mit da drin, wo man es hinwollen. Und dann kommt das Dry-Age in den Raum, man lagert es gut ab, lässt es faulen noch ein bisschen außenrum, schneidet das Verfaulte natürlich alles weg. Deshalb ist Dry-Age-Fleisch auch so teuer. Und danach haben wir wirklich qualitativ tolles Fleisch auf dem Teller. Und man kennt die Spanier, die sind sagen Oma-Kuh dazu oder das sogenannte Chucuchu-Fleisch, also die alte Kuh. Ne? Und so, ich habe mal das beste Steak der Welt angeschaut und da ist es ja wohl die Chucuchu-Kuh als das beste Fleisch der Welt gekürt worden. Und die sind ja fast bis so 15, 16, 16 20 Jahre alt.
Ja, ist interessant. Also offensichtlich ist es auch bei den Tieren dann so, wie beim Wein und bei anderen Lebensmitteln, was lange gut kultiviert wird, bei den Tieren dann einfach, was wirklich Zeit und Platz hat und Ruhe auf der Weide, das Gras fressen zu können und so weiter, entwickelt sich nachher als ja, Top-Produkt sozusagen. Also ich fand es jetzt schon mal bis hierher super spannend. Wir haben schon mal ganz viel erfahren über Fleisch. Und ich möchte unbedingt mit dir weitermachen. Ich möchte mehr von dir wissen. Deswegen, du lieber Hörer, liebe Hörerin, schalt auf jeden Fall nachher in unsere Folge 2 ein, also oder später, wann auch immer du Zeit hast. Wir reden nämlich jetzt noch mit dem Dominik über Grillen, über sein wahnsinniges Fachwissen über Grillen. Welches Fleisch lege ich wie auf den Grill? Was kann ich dazu kombinieren? Wie lange muss ich es drauf lassen? Grill ich es direkt? Grill ich es indirekt? Also da gibt es 1000 Fragen und man kann beim Grillen viel falsch machen, aber auch vor allem viel richtig machen. Und jetzt ja, sagen wir an dieser Stelle mal Tschüss, freu dich auf die nächste Folge.
Ja.
Und bleib wie immer gesund und lass es dir gut gehen.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Ciao.
Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an. Dort findest du auch wertvolle Links zu den heutigen Empfehlungen.
Verpass keine Neuigkeiten mehr und trag dich am besten gleich in unseren Newsletter ein. Wir freuen uns auf deine Anregungen für weitere Episoden und einen regen Austausch mit dir.
Viel Spaß beim Genießen, denn du weißt ja,
wahrer Reichtum besteht nicht im Besitz, sondern im Genuss.
Deine Feinschmecker-Guides Bettina
und Burkhard.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast Re-Evolution.